sagen, der Bildung. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, wie das mit unserer Homepage funktioniert. Ich denke, Sie wissen das, aber für mich ist es sehr wichtig, weil mir ist es manchmal so, dass Vorlesungen ausfallen oder verschoben werden, wie heute zum Beispiel. Und das kündigen wir alles im Internet an. Ich würde Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, wie das hier für Sie am einfachsten auf unserer Homepage ist. Wir haben hier diesen Kreis hier. Und dann ist hier der zweite Kreis, die pharmazeutische Biologie. Man kann es jetzt hier nicht so ganz gut sehen, was man ein klein bisschen dunkler. Und wenn Sie in der pharmazeutischen Biologie, also in diesem Kreis hier, auf das zweite, sind das alles zwei Semester, haben wir auch Drittsemester hier? Keine? Ja, auch gut. Sagen wir mal zwei Semester, drücke ich jetzt hier mal, dann sehen Sie alle Lehrveranstaltungen der pharmazeutischen Biologie für das zweite Semester. Und da ist eben auch hier die Vorlesung Grundlagen der pharmazeutischen Biologie Biochemie. Die sehen Sie hier. Und dann kommt hier Termine. Und wenn man da drauf klickt, dann sehen Sie, wie man ich lese und wenn Änderungen da sind, dann wird das zeitnah eingetragen. Heute beginnt die Vorlesung bereits um 8.30 Uhr. Das ist unser Kommunikationssystem. Ich kann Ihnen nur dringend raten, ich denke mal, Sie wissen, Sie können alle mit dem Internet umgehen. Facebook ist eine schöne Sache, ja. Aber, oder StudiVZ oder sowas, aber es gibt auch eine Homepage der Pharmazie in Frankfurt, da steht sehr viel Information drauf und die ist ganz wichtig. Ja. Wenn Sie mir Ihren Semesterverteiler geben, dann kann ich Ihnen auch eine E-Mail schreiben, also an die Semestersprecherin oder Semestersprecher, schicke ich mir ihr Teil, wo ich schreiben kann, ich will nichts lesen, ja, sondern nur schreiben, aber ich bin ein kommunikativer Mensch und Kommunikation ist für mich extrem wichtig und so gesehen erwarte ich das auch von Ihnen, dass Sie sozusagen mit mir kommunizieren, soweit ich Ihnen diese Kommunikation anbiete. Ich kann nur hoffen, dass Sie das akzeptieren. Sie werden im Laufe des Studiums noch sehen, was ich unter der Einbindung des Internets verstehe. Ich habe immer auch wieder in den Vorlesungen, vielleicht jetzt nicht so sehr in den Vorlesungen, aber nachher im Hauptstudium bin ich permanent online auf. Und was ich auch nicht mache, ist diesen Frontalunterricht. Ich werde immer wieder Fragen stellen und ich fordere Sie auf, hier mitzumachen. Sie können hier keine Fehler machen. Wir befinden uns hier in einer Ausbildung. Keine falsche Antwort ist dumm falsch, sondern es ist Teil des didaktischen Konzeptes, das ich immer wieder frage. Und damit nicht nur die Exhibitionisten sich hier melden, ja, sondern dass alle angesprochen sind, habe ich hier ein System dabei, das ich mir gekauft habe auf der Basis eines Preises, den ich hier bekommen habe vor einigen Jahren, 2007, für exzellente Lehrer und Studenten seinerzeit nicht ausgezeichnet hier universitätsweit für exzellente Lehrer, wie das so schön heißt. Das war mit einem Preis verbunden, einem Preisgeld verbunden, 15.000 Euro habe ich da gekriegt, ein Auto hatte ich schon. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du damit? Und dann habe ich mir dieses System gekauft. Das ist ein TED-System. Und damit Sie gleich mal, damit wir das gleich mal ausprobieren können, wollen wir das mal üben einmal. Okay, alle kleinen Funktionen. Können Sie sich bitte ganz schnell und Sie zum Teil mitnehmen? Dankeschön. So, dann machen wir eine relativ einfache Frage. Ja, also, welcher Wochentag ist heute? Und Sie können jetzt wählen 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe über 5 Antworten. Wer 6 wählt, ja, hat schon verloren. Ja. also 5 an Bord und es geht von oben nach unten. Oben ist 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Sie drücken da drauf, wenn Sie meinen, die richtige Antwort zu kennen. Wenn Sie vertippt haben sollten, können Sie C drücken, glaube ich. C gibt es da. Und dann ist so. Pass auf, Achtung, nicht nervös werden. Ne? Es ist alles anonym, ja, und relativ einfach. Ne? Also, denke ich mir gerne zumindest. Also, es ist keine schwere Frage. Ich starte jetzt diese Präsentation. Sie werden dann sehen, da wird ein grünes Licht leuchten. Und sobald Sie abgestimmt haben, wird es sofort springen. Ich starte mal. So. Jetzt läuft die Uhr da oben. Bis dahin müssen Sie fertig sein. Ich kann dir kurz berichten, wie viel abgestimmt haben. 35, 41, 45, 47, 48. Ich habe 51, nehmen Sie einen Teiler bitte. Also, sehen wir. Wir haben eine heterogene Population. Es ist relativ homogen, also die meisten wissen, dass heute Montag ist. Ja. Einige nicht. Ja. Wie gesagt, es ist alles anonym. Ja. Ich muss so froh sein, weil den hätte ich jetzt vielleicht mal zum Amtsarzt geschickt. Man kann immer mal lustig sein, ja, das ist auch ganz gut, aber wir sollten diese Sache ernst nehmen. Ich persönlich nicht großen Wert darauf. Und zwar, Sie werden sehen, die Fragen werden schwerer nachher und ich bin sicher, dass Sie nicht können, nicht wissen. Und das ist genau der Punkt. Ich möchte Sie immer an zwei Sachen gewöhnen. Erstens, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die Sie nicht beantworten können. Und auch diese Fragen als solche wahrzunehmen. Ne? Idealerweise, wenn Sie mitschreiben wollen, diese Folie, wenn Sie Notizen nehmen, wenn Sie mitschreiben wollen, wenn Sie Notizen machen wollen, dann wäre mein Vorschlag, Sie schreiben nur auf, was Sie gerade nicht verstanden haben. Wenn ich ein Wort sage und Sie verstehen das nicht und erklären das nicht, schreiben Sie es auf. Mehr brauchen Sie nicht aufzuschreiben. Weil diese Vorlesung wird aufgezeichnet. Sie können sie also im Netz nochmal anschauen. Ich werde Ihnen die URL sagen. Und ich werde auch die Folien ins Netz stellen, ja, als PDF. Also Sie haben sozusagen die ganze Vorlesung nochmal. Sie brauchen nichts mit Theorie. Weil manche schreiben gerne. Ja, aber es ist nicht dunkel. Nehmen Sie bitte. Das ist ja. Ja. So, die habe ich jetzt mal ganz mehr. Das ist das Fett, wenn man zu spät. Das ist also, Sie bekommen hier ausführliches Material, wie in kaum einer anderen Vorlesung. Aber schreiben Sie diese Sachen auf und wenn Sie diese Vorlesung nacharbeiten wollen, ein klein bisschen, dann können Sie das in dem Sinne tun, als Sie diese Sachen, die Sie aufgeschrieben haben, nachschauen. Und zwar im Netz nachschauen. Google. Ja? Wikipedia oder ähnliches. Ich bin ein Fan von Wikipedia, muss ich sagen. Das ist einer der ganz großen Gemeinschaftswerke unserer Gesellschaft. Sind alle meiner Kollegen sind hier Fan. Ich wohl. Ich bin ein bekennender Fan von Wikipedia. Es sind hervorragende Beiträge da drin. Und ich meine, alles, was andere schon gedacht haben, muss man selbst nochmal erkennen. Ja, also dafür müssen wir zu viel lernen. Um alles nochmal ex ovo zu bedenken. Ne? Das ist also das eine. Versuchen Sie, sich selbst Fragen zu stellen. Ja? Sie werden nachher, wenn Sie zu mir ins Staatsexamen kommen, eine ganz komische Prüfung machen. Ich werde Ihnen nämlich Fragen stellen, die Sie hundertprozentig nicht beantworten. Ja? Und das möchte ich über ein ganzes Studienzeit üben, mit diesem Problem klarzukommen. Sie kommen in ein Staatsexamen bei einem Professor, der Fragen stellt, die man nicht beantworten kann. Die Sie nicht beantworten, über Sie auch. Weil Sie so neu sind, ja, dass man das mit Sicherheit noch nicht gehört hat. Aber man findet diese Information. Man findet die Information im Internet. Und das ist genau der Punkt. Jeder, der bei mir ins Staatsexamen kommt, hat einen Computer vor sich und kann alles nachschauen, was ich frage. Ist es gut oder nicht? Ist gut, okay. Fahren wir mal Fragen durch, Sie starten. diesen ganzen Studium geübt haben oder auch nicht, wahrscheinlich nicht. Ja. Also das kann nicht jeder und das muss man richtig üben. Und das ist der Punkt. Ich möchte Sie mit Fragen konfrontieren, die Sie vielleicht als Frage gar nicht so ernst nehmen, aber dann plötzlich doch damals mit verbinden. Und dass Sie auf dieser Ebene es auch nicht merken, sich merken, natürlich muss man hier einiges lernen, gerade im Grundstudium. Ja. Das wird die Basis nachher sein, um im Hauptstudium in aller Regel, jedenfalls bei mir, Informationen zu graben. Das heißt, also auszugraben aus dem Internet. Und das ist der große Unterschied. Ja. Wenn ich mich frage, wer könnte der Konkurrent des Apothekers sein? Und das ist heute keine triviale Frage. Sie wissen, der Pharmazeutenberuf, der Apothekerberuf ist in hohem Maße umstritten, politisch umstritten. Es gibt etliche Leute, die meinen, wir brauchen den gar nicht. Wenn Sie die Politik verfolgen, wenn Sie mit PZ und mit DAZ schauen, dann werden Sie das sehen, überall immer wieder werden Apotheker auf höchste Gemeinheit geärgert von Politikern durch neue Gesetze und so weiter, die alle darauf hinzielen, dass man dieses System noch stärker ausquetschen kann, dann ist für mich einer der großen Konkurrenten der Tankwart. Ja? Warum? Weil der Tankwart, da fährt immer dieser Leckerland-Laster vor, er verkauft also alles Mögliche, er verkauft Benzin, aber das ist ja gar nicht mehr involviert, das macht man ja selber. Ja? Aber dann hat er ein riesiges Sortiment da, was man dazu nach und nach kaufen kann. Und da wird er auch gerne Arzneimittel reinstellen. Und trivial betrachtet könnte man ja sagen, warum nicht? Ja? Kunde nimmt das raus, legt das hin, er scannt das ein und sagt dem Betrag, den man zu bezahlen hat. Und das ist eben der große Unterschied, ja, dass der Tankwart, sag ich jetzt mal, eben nicht dieses Basiswissen hat, was dazugehört, diese Gesellschaft wissend in Unterkenntnis mit Arzneimitteln zu versorgen. Und das ist genau der Punkt, wie dieses Studium angelegt ist. Daraufhin müssen wir sie trainieren, daraufhin müssen wir sie ausbilden. Und zwar unter Kontrolle des Staates. Sie machen ja kein Diplom oder Masterarbeit oder irgendwas, sondern ein Staatsexamen. Und wir lehren nach einer Approbationsordnung, die ein Curriculum festlegt, das gelehrt wird, sowohl hier in Frankfurt, wie in Kiel, wie in München, wie in Marburg oder wie in Greifswald. Das ist die Idee. Und um das, sagen wir mal, auch zukunftsträchtig zu machen, ist mein Ansatz, mein didaktischer Ansatz, hier darauf zu trainieren, sich auch mit Sachen auseinanderzusetzen, die sie nicht gehört haben im Studium. Und die sie nicht in dieser Vorlesung. Aus meiner didaktischen Auffassung halte ich diese Vorlesung, ich werde da auch in Evaluationen für kritisiert. Ja, das können Sie auch machen, wenn Sie meinen, mich hier kritisieren zu müssen. Das ist Ihr gutes Recht, diese Vorlesung. Ich lasse Sie selbstverständlich evaluieren. Ja. Ich werde nicht klassisch lehren, aber dass ich mir vornehme, den Stoff Biochemie komplett zu behandeln, sondern aus meiner Perspektive ist universitäre Lehre eine Kombination zwischen Präsenzlehre, das ist das, was Sie hier machen, und Studieren, das ist das, was Sie in den Pausen in der Zwischenzeit machen. Eine Sekunde, was ist los jetzt hier? Was ist das? Jetzt sind wir wieder da. Mal schauen, wer ist hier in den Schlaf gegangen, der Nase hier. Also die Biochemie als Ganzes zu lehren, sondern ich werde versuchen, in den relativ wenigen Stunden, die wir zur Verfügung haben, Ihnen Prinzipien beizubringen, ein paar übergeordnete Sachen, was ich auch machen muss, weil ich glaube, dass das Wissen hier relativ heterogen ist, je nachdem, was sie für Flugkenntnisse haben, was sie für Lehrer gehabt haben, ob sie Leistungskurse gehabt haben oder nicht. Das macht einen riesen Unterschied. Ja, manche von ihnen haben vielleicht schon seit 5 Jahren ein Karnickel gekreuzt oder so. Ja. Und wissen alles über Mendel oder sowas. Ja, ich meine, andere wissen kaum, was DNA ist. Also das ist sehr, sehr heterogen. Deshalb versuche ich sie hier auf einen Gleichstand zu bringen, damit wir dann danach uns über die Sachen haben. Das heißt also, wir müssen studieren. Und studieren, dazu braucht man Lehrbücher. Und hier gibt es zwei Lehrbücher, die ich Ihnen empfehlen kann. Das eine ist der Reinhard von Zürcher Biologie, haben wir selbst geschrieben. Ja, hier Dingermann, Zündorf sind hier dabei, zusammen mit Professor Kreis aus Erlangen und Professor Rindler aus Freiburg. Das ist ein, man kann wirklich sagen, ein Standardwerk, muss man sagen. Persönlich will das, ich mache hier keine Werbeveranstaltung, ist mir egal, ob Sie es kaufen, aber ich kann es Ihnen nur empfehlen, weil es in der Tat ein Lehrbuch ist, das speziell für Pharmazeuten geschrieben ist, auch unter dem Aspekt des ersten Staatsexamens. Also was hier drin steht, das ist im Wesentlichen das, was im Staatsexamen dann nachher auch verlangt. Das ist ein dickes Buch und Sie können sich vorstellen, dass man es nicht in einem Semester besprechen kann, deshalb gebe ich Ihnen da auch gar keine Mühe. Das zweite Buch, was ich empfehlen kann, das ist für diejenigen, die sich wirklich für Biochemie interessieren, das ist dieses Buch Lehrbuch hier Biochemie, das ist von Professor Werner Müller-Esser geschrieben, das ist unser Präsident, das ist der Präsident der Frankfurter der Goethe-Universität, ein Biochemiker aus der medizinischen Fakultät und das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, allerdings ein Biochemie-Buch, muss ich mal sagen, also das ist für Fans der Biochemie. Würde ich das empfehlen. So, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe besprochen, also wir werden immer wieder diese Fragen zwischendurch einwerfen und Sie sollten wissen, es ist alles anonym und Sie sollten sich trauen zu drücken und Sie wissen, nur Sie wissen nachher, ob Sie richtig gelegen haben oder falsch. Es ist immer einfach, wenn man da Wer wird Millionär schaut, ja, und sagt, nachher, wenn die Sendung zu Ende ist, die Million hätte ich auch gewonnen. Ja. Aber man entscheidet sich immer, wenn man das Ergebnis kennt, also man ist doch logisch, ja, dass das, sagen wir mal, die hier und die Antwort ist. Wenn man vorher das Ergebnis nicht kennt und dann drücken muss, dann sieht es ganz anders aus. Und das ist eben das, was wir hier üben wollen. Beziehen Sie Positionen, die kann falsch sein und lassen sich korrigieren. Vielleicht schauen Sie nochmal nachlesen, die Story im Internet nach oder was auch immer. Das ist der Sinn dieser Übung. Wir machen das in jeder Stunde und Sie werden sehen, dass man mal auch ein bisschen auflockern und so weiter. Ich möchte Sie einbeziehen in meine Geschichte. So, wollen wir starten mit einer Einleitung in die Biochemie. Und ich habe hier geschrieben, in den letzten 60 Jahren hat sich Biologie zu einer exakten Wissenschaft entwickelt. Was ist darunter zu verstehen? Zu einer exakten Wissenschaft von mir entwickelt. Das heißt, wir haben über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte, gibt es ja Biochemie, der Biochemie beforscht, aber das war in diesen Zeiten ein Sammeln von Phänomenen, ein Versuchen von der Interpretation von Phänomenen, eine Beschreibung dieser Phänomene, die relativ heterogen war, bis ungefähr vor 60 Jahren, eine neue Ära angebrochen ist, wo man wirklich sagen kann, Biochemie ist zu einer exakten Wissenschaft geworden, im Sinne der Physik ist vielleicht der Prototyp der exakten Wissenschaft mit den ganzen Gesetzen. Auch hier hat man plötzlich, relativ plötzlich erkannt, es gibt hier Gesetze und auf der Basis dieser Gesetze kann man jetzt allgemeine Ableitungen treffen. Und das, wie gesagt, ist noch gar nicht so lange her. Ich bin 62 Jahre alt. Also das ist sozusagen innerhalb meines Lebens passiert, wo hier dieser Quantensprung passiert ist von einer beschreibenden Wissenschaft, was übrigens die Pharmazie ist. Die Pharmazie ist in keinster Weise eine exakte Wissenschaft, sondern die Pharmazie ist eine empirische Wissenschaft. Wir haben in der Pharmazie immer wieder Paradigmenwechsel, wo das plötzlich richtig wird, was gestern noch falsch war. Das kommt daher, weil die Pharmazie wie die Medizin beruhen auf der empirischen Erfahrung, also sozusagen das Sammeln von Daten an Patienten in diesem Fall und aus dem Sammeln dieser Daten ableiten von Regeln, die nur über eine gewisse Zeit gelten, denn so wie der Fortschritt vorangeht, so werden sich diese Regeln ändern, weil wir neue Tools haben. Das sind empirische Wissenschaften und dazu gehört die Pharmazie im Wesentlichen und die Medizin, aber die Biologie gehört nicht dazu mehr. Es ist eine exakte Wissenschaft und das hat große Vorteile. Und ich möchte an dieser Stelle eine zweite Frage stellen, und zwar die Frage, wann entdeckten Watson und Crick die Struktur der DNA? Das war 35, 48, 53, 58 oder 73. Sechs, acht, voran, 16, abstimmen Leute, 31, 3, los, her, ich will ja 50 Stück sehen. Ja, 52, okay, das ist ein gutes Resultat, ja? Aus didaktischen Gründen ein gutes, das zeigt, ich kann Ihnen wirklich hier was beibringen. Sie brauchen ja gar nicht zu kommen, wenn hier 100% rot stehen würden, dann müssten Sie alles, würde ich sagen, aber Schluss, okay. In seinem Frieden hier vorne. Wir sehen also, das ist noch nicht mal so eine Gaussgruppe. Ja? Also, es ist hier eine unglaubliche Gleichverteilung. Es waren einige ganz mutig, hier ganz wenige allerdings. Und ansonsten ist ungefähr 25%, die es richtig beantwortet haben, vielleicht gar nicht gewusst haben, sondern geraten haben. Also, 1953 haben Watson und Crick die DNA erkannt. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, aber ich möchte eine zweite Frage stellen. Wann wurde die Entschlüsselung des humanen Genoms bekannt? Zwei rote Balken hingemacht, ja, beides ist richtig. Also die erste Bekanntgabe war 2001, das war aber nur eine sogenannte Draft-Version, also eine vorläufige Version, und 2003 ist dann die vorläufig letzte Version, die schon permanent wird, die noch verfeinert, bekannt gegeben. Ja, das war also 53, ja. Also 50 Jahre später. Und was haben wir gemacht? Die DNA-Struktur, ganz genau. Wir haben also die DNA-Struktur entdeckt. Und ich möchte noch eine... Ja, noch eine Frage stellen. Diese Frage, wann wurde der genetische Code entdeckt? 1950, 57, 61, 65 oder 72? Ja. Jawohl, Sie stimmen gut ab, muss ich sagen. Sehr gut. Auch das ist ein...
Ich meine, das ist wunderbar. Also ich werde total enttäuscht, wenn Sie das alles wissen. Nichts mehr zu tun.
Also, das... Schuss machen. Also, Sie sehen, das ist 1961. Und diese drei Punkte, vor allem die beiden ersten, die Entdeckung der DNA und die Entschlüsselung des humanen Genoms, die hat zu einem Paradigmenwechsel geführt innerhalb der Biologie, kann man sich gar nicht vorstellen. Plötzlich war alles verständlich und ableitbar und deshalb ist Biologie jetzt eine exakte Wissenschaft und welche Konsequenzen das für uns hat, wie wir das alles lernen müssen, ja, das möchte ich Ihnen hier nochmal kurz entwickeln. Also, 60 Jahre ist es ungefähr her, und die Meilensteine hierzu waren die Entdeckung der DNA und eben die Entschlüsselung des humanen Genoms. Mit der Entdeckung der DNA war plötzlich der Code bekannt. Wir sind im Grunde genommen ja, also man realisierte Informationseinheiten. Wir fungieren
Wir sind ja, ich sag mal, Klone unserer Zygote. Schreibt sich einer was auf? Wisst ihr, was Zygote ist? Ja. Das sind genau die Punkte. Was ist ein Klon? Was sind Zygoten? Das sind die Punkte, die man vielleicht nochmal nachgucken sollte. Also Zygote, um das nochmal zu erinnern, das werden Sie bei Frau Zündorf lernen, ist die Verschmelzung, die erste Zelle nach der Verschmelzung von Eizelle und Spermium. Das nennt man Zygote. Das war der Spaßfaktor. Ja. Ja. Danach kein Sex mehr, sondern nur noch Teilung, nur noch vegetative Teilung. Alle Zellen verdoppeln sich identisch. Das heißt, unsere Zellen sind informationsmäßig alle gleich. Genauso wie diese erste Zelle Zygote. Und letztlich sind wir als Menschen sozusagen die exprimierte Information, ja, Information, die sichtbar geworden ist auf einem Bildschirm oder irgend sowas. Und dieses, wie man zurückgehen kann auf die Information, das ist das Geheimnis gewesen, was Watson und Crick gelüftet haben. Die Doppelhelix, diese Wendeltreppe sozusagen, 3,2 Milliarden Buchstaben in jeder Zelle, oder genau gesagt, 6,4 Millionen Milliarden Buchstaben in jeder Zelle, weil wir diploide Organismen sind, 2 Meter DNA in jeder Zelle. Und dann, das war das Prinzip, und dann die Realisierung des Kennenlernen der genauen Buchstabenabfolge. Wir kennen diese Buchstaben ganz genau. 2001 erstmalig publiziert, 2003 in der etwas größeren Version, die etwas genauer wird. Und darum ist es möglich, weil wir diese Prinzipien kennen, weil wir jetzt in einem exakten Bereich uns befinden, können wir eben über allgemein gültige Prinzipien sprechen und deshalb die Details biologischer Reaktionen und Regelkreise, die sehr umfangreich sind, wie Sie hier sehen werden, die Sie auch zum Teil können müssen, ich sage mal Citratzyklus oder Glykolyse oder Atmungskette und wie das alles heißt, ja, diese Details biologischer Reaktionen und Regelkreise zu reduzieren, didaktisch zu reduzieren auf Themen dieser Vorlesung. Und das Gute daran ist, dass diese Prinzipien im Wesentlichen für alle Lebensformen auf dieser Erde gelten. Wir reden also nicht über Bakterien, wir reden nicht über Pflanzen, wir reden nicht über Bananen oder Mücken oder irgend sowas, sondern wir können hier allgemeine Biochemie machen, weil eben die Prinzipien alle ähnlich sind, gleich sind, vom Prinzip her ähnlich sind, in den Details natürlich sich unter Umständen unterscheiden können, aber alle diese Prinzipien gelten wesentlich für alle Lebewesen auf dieser Erde. Deshalb ist diese Vorlesung auch keine botanische Vorlesung oder eine zoologische Vorlesung, ist halt eine pharmazeutische Vorlesung. Wir können hier allgemeine Prinzipien ableiten, die sowohl für die pflanzliche Biochemie gelten, als auch für die tierische Biochemie. Diese Tatsache ist nicht selbstverständlich, muss man sagen. Also diese Prinzipien sind sicherlich nicht die einzig denkbaren dieses Universums. Es sind die einzigen, die auf dieser Erde vorkommen. Es gibt keinen Organismus, nichts, was lebt, was nicht nach diesen Prinzipien funktioniert. Aber das heißt nicht, dass das das einzig denkbare Prinzip ist. Wenn wir irgendwo in einer Galaxie mal eine zweite Lebensform entdecken, dann ist es durchaus möglich, dass diese Prinzipien komplett anders sind. Ja? Es ist nicht die Einzige, das kann man sogar experimentell beweisen. Wir können heute experimentell diese Prinzipien auf den Kopf stellen und kommen trotzdem zu einer funktionierenden Biochemie. Sie wissen vielleicht, alle Aminosäuren, die in Proteine eingebaut werden, sind L-Aminosäuren. Das ist nicht selbstverständlich. Man kann das auch mit D-Aminosäuren machen. Nur die Natur macht es mit D-Aminosäuren. Aber der Biochemiker, der Molekularbiologe kann das machen und es funktioniert. Man muss da nur alles mit D-Aminosäuren machen. Ja? Ein ganzes Protein muss mit D-Aminosäuren kodiert sein oder realisiert sein und entsprechend muss das Substrat auch umgedreht sein. Sie wissen, D und L hat was mit Stereochemie zu tun und das muss entsprechend auch umgedreht sein. Allerdings, nach der Erfindung, also nachdem einmal
dieses Prinzip hier erfunden wurde in der Ursuppe, aus dem Zusammenstoßen, aus dem mehr oder weniger zufälligen Zusammenstoßen von Molekülen, von bestimmten Atomen, muss man sagen, von bestimmten Atomen mit Energie, woraus dann bestimmte Moleküle wurden, ist über einen Selektionsprozess, über einen Prozess, der das ausselektioniert hat, was jetzt funktionsfähig ist, ist ein System etabliert worden, extrem früh in der Evolution, offensichtlich, weil es nämlich kein anderes gibt, ja, das hier als Basis gilt für alles andere, was dann passiert ist, für die komplette Evolution. Also aus dieser Ursuppe Aminosäuren, Zucker, Basen der Erkennungsbasen, der DNA und so weiter, wurden Protein und Nukleinsäuren, Makromoleküle, wir kommen noch darauf zu sprechen, und letztlich Zellen. Und dieses Prinzip ist niemals mehr erfolgreich gechallenged worden. Also erfolgreich gegen ein Konkurrenzsystem gestellt worden, das natürlich durchaus denkbar ist. Das ist die Basis der Evolution und deshalb ist es so ein Skandal, ja, dass sich heute und leider auch aus Amerika rüberschwappen eine Bewegung breit macht, die dieses Prinzip hier in Frage stellt, ja, die Schöpfung in den Mittelpunkt der Biologie stellt. Ja. Kreationismus ist hier das Thema, schreiben Sie das Wort auf, wenn Sie interessiert sind. Kreationismus, eine große Bewegung heute in den USA, und unheimlich viel Geld wird da reingesteckt von Fanatikern, die das einfach nicht wahrhaben wollen, dass hier sich was entwickelt hat, das nicht erschöpft worden ist, was dem überhaupt nicht entgegenspricht. Also selbstverständlich, wenn einer das braucht, er, dass irgendwo ein Schöpfer existiert, dann kann das durchaus hier vorne sein, das kann ja derjenige sein, der hier gesagt hat, das machen wir hier, ja, wir bauen hier drauf alles auf. Also das ist nicht das Problem. Aber diese Leute sind fanatisch, es geht so weit. Ich habe eine Statistik gelesen, dass 30% der Biologie-Harvard-Studenten Kreationisten sind. Was ein Skandal. Das macht mich wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das bedeutet, dass diese Leute es nicht verstanden haben, beziehungsweise so unter Druck sind, dass sie voraus unter Druck gesetzt werden, dass sie das, was sie eigentlich verstanden haben, nicht artikulieren wollen oder dürfen. Wichtige Player in diesem Spiel war Charles Darwin, der deutlich früher, also 1859, die das Buch hier ausgegeben hat, On the Origin of Species, und er formuliert die bis heute gültige und allgemein akzeptierte Evolutionstheorie, nach der die Entwicklung der Arten graduell verläuft und auf geringen erbbaren Unterschieden, sogar Mutationen in den Erbanlagen, wie wir wissen heute Gene, das wusste Darwin alles nicht, der Individuen einer Art beruhen, deren Ausprägungen durch unterschiedliche Fähigkeiten zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen, Selektion bezeichnet wird, verschieden stark an Nachkommen weitergegeben. Das ist das Survival of the Fittest, was Darwin nie so gesagt hat. Also der Starke überlebt, das hat Darwin selber nie so gesagt, aber das ist das, was daraus abgeleitet worden ist. Und hier ist dieses Buch hier, The Origin of Species, ist eines der Bücher, die Darwin hier geschrieben hat. Ein bahnbrechendes Buch und extrem interessant zu lesen. Wir können also davon ausgehen, dass diese Prinzipien auch in Organismen auf der Erde gelten, die vielleicht noch gar nicht entdeckt sind. Und Sie werden fragen, gibt es solche Organismen? Kann ich sagen, massenhaft. Es gibt um Potenzen mehr Organismen, die bis heute nicht entdeckt sind auf dieser Erde. Wir können das heute sehr genau zeigen, wenn Sie, und zwar auf der Basis von Genomen, wenn Sie heute, ich sag mal, einen Wassertropfen nehmen und daraus die DNA isolieren, das massenhaft DNA drin, eigentlich ganz wenig, aber um zu analysieren, massenhaft ausreichend viel, dann können wir diese DNA sequenzieren und wir sehen, dass hier ohne Ende Organismen drin sind, die wir anhand der DNA nachweisen können, die wir aber nicht kultivieren können, weil sie in für uns absurden Ökosystemen leben, untereinander zum Teil abhängig sind, die man eben auf einer Petrischale nicht reproduzieren kann. Und es gibt ohne Ende
ohne Ende solche Analysen, ganz davon abgesehen, dass der Regenwald und so weiter, das wissen Sie alles, dass da noch unglaublich viele Spezies unentdeckt sind. Aber alles, was Sie entdecken werden, das gebe ich Ihnen schriftlich, wird nach diesen Prinzipien funktionieren. Ne? 53 Wurzeln und Krieg, ich habe es Ihnen nochmal aufgeführt, und dann 61 der genetische Code. Nicht nur, dass das Prinzip DNA als Speicher, als Informationsspeicher, zumindest für Lebewesen, wir haben, es gibt auch Informationssysteme, die RNA als Informationsspeicher haben. Wissen Sie, was wo RNA als Informationsspeicher realisiert ist? Nee? Viren. Ja? Und was ist der Unterschied zwischen Bakterien und Virus? Viren sind keine Lebewesen. Viren sind nur Informationspakete. Viren brauchen Lebewesen, um diese Information zu realisieren und zu reduzieren. Aber alle Lebewesen, es gibt kein RNA-Bakterium, alle Lebewesen benutzen DNA als Informationsspeicher. Und 1961 der genetische Code, also 8 Jahre später der genetische Code. Das heißt, dass man versteht, wie hier kodiert wird. Die DNA ist ja zunächst einmal eine Abfolge nur von einzelnen Bausteinen, und wie hier kodiert wird, das wurde durch den genetischen Code entdeckt, und dieser Code ist universell. Es gibt kein Lebewesen, das nicht die Information hier nach diesem Prinzip dekodiert. 3 Buchstaben, eine Aminosäure. Es gibt einzelne Fälle, wo ein Dreierpunkt eine unterschiedliche Aminosäure kodiert, in 2 Organismen, oder besser gesagt in Organellen, beispielsweise im Mitochondrium, gibt es hier leichte Abweichungen, aber im Prinzip ist es alles immer nach dem gleichen Prinzip. Also das ist sowas Klares von einer exakten Mischung. Das ist wie ein Newtonsches Gesetz, Gesetz der Gravitation oder sowas. Also wenn Sie eine Kugel haben zum Kugelstoßen, ja, dann brauchen Sie wirklich keine Gedanken machen, dass wenn Sie die loslassen, dass ein Loch in der Decke entdeckt. Das wird nicht passieren. Ja, es gibt ein Gravitationsgesetz, 100%. Und wenn Sie das Gen für Insulin, aus dem Menschengenom herausholen und in ein Krokodil reinstecken, dann wird das Krokodil humanes Insulin machen und nicht Krokodilinsulin. Oder wenn Sie es in eine Mücke reinstecken, wird die Mücke humanes Insulin machen, obwohl die Mücke überhaupt kein Insulin hat. Es gibt kein Mückeninsulin. Ja? Also, so klar ist das. Ja, und deshalb verstehe ich nicht, wie man sich da überhaupt Gedanken machen kann. Ich will noch mal eine Frage stellen. Ich muss jetzt gleich gehen, weil ich muss den Biotechnologie-Tour in Wiesbaden eröffnen. Ich bin der Biotech-Beauftragte des Landes Hessen. Deshalb muss ich hier kurz weg. Das ist der Grund, das habe ich heute gesagt. Ich wollte Ihnen eine weitere Frage stellen. Ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Also, wie viele Zellen besitzt ein Mensch? Wie viele Zellen besitzt ein Mensch? Ungefähr, da gibt es auch Unterschiede in der Literatur. Das ist nicht so wichtig, es kommt hier auf die Größe an. Auch das ist wichtig für Pharmazeuten, dass sie im Laufe ihres Studiums lernen, Größenordnung zu geben. Ja? Zehnerpotenzen sind sehr wichtig. Also, wenn man sich um eine Potenz vertut, dann ist es signifikant. Ja, wenn man statt 500 Milligramm Aspirin nach einem Saufgelage abends, ja, weil man so eine Birne hat, 5 Gramm nimmt, ja, dann ist es nicht gut. Das ist eine 10er-Potenz. Ja. Aber wenn man 2 Pillen, also 1 Gramm nimmt, dann ist das im Wesentlichen egal. Ja. Also es geht um die Größe. Es 10 auf 14 Cent.
Ja, ganz genau. Ich bin etwas vorne weg. Ich habe gerade gesehen, ich muss mal, bin etwas weitergegangen. Aber wir kommen auf diese 10 auf 14 nochmal zurück. Wahrscheinlich heute nicht, aber es ist eine ganz interessante Zahl. Nochmal kurz zurück zu den Prinzipien hier. Dieser Beamer ist so langsam hier. Ein allgemeines Prinzip ist zum Beispiel, dass Desoxyribonukleinsäure als Zuckerkomponente in der DNA und Ribose als Zuckerkomponente in der RNA vorkommt. Wenn ich weiß, was Desoxyribose oder Ribose ist, aufschreiben, nachgucken. Ja? Das ist Desoxyribose. Ribose hätte hier eine weitere Nachricht. Das Aminosäuren der L-Cube-Konfiguration, Baustein für alle Proteine verwendet. Schon gesagt, wurde bereits vor 2 bis 3 Milliarden Jahren festgelegt. Und nicht mehr geändert. Ja? Generelles Prinzip. L-Aminosäure. Also aus Sicht der biochemischen Physiologie sind alle Lebewesen auf diesem Prinzip nahezu identisch, nur in Details und in dem Maße, wie die Prinzipien eingesetzt werden, variieren die verschiedenen Organismen. Daher fokussieren wir uns in dieser Vorlesung auch nicht auf Details, sondern auf Prinzipien, die es gestatten, Gewebe und physiologische Prozesse generell zu verstehen. Hier jetzt diese Zelle, das Prinzip der Zelle. Sie sehen hier eine Zelle, das lernen Sie in der Zytologie bei Frau Dr. Zündorf, ganz wichtig natürlich, die Funktionseinheit der Zelle zu verstehen auch, machen wir hier nicht, deshalb sind diese, was liest du, Zytologie, ja. Also sind diese beiden Vorlesungen extrem komplementär, muss man sagen, zum Teil auch redundant. Machen wir ganz bewusst, Redundanz ist für uns ein Prinzip der Didaktik, dass man es immer noch mal hört, mit anderen Worten und so weiter. 10 hoch 14 Zellen. 10 hoch 14 Zellen. Und das Interessante ist, dass in einem Zellverband eines Menschen sich im Laufe eines Lebens 10 hoch 16 Zellteile erreichen. 10 hoch 16 Zellteile. Wie viele Teilungen pro Tag sind das? Größenordnung zumindest. Für einen 80-Jährigen. 80 mal 365 Tage. Ne? So genau, ob wir das nicht haben. Also sagen wir mal, 80 mal 10 hoch 2 mal 100, sagen wir 300, ob das 300 oder 100 sind, ist egal. Ja? 8000. Irgendwas sagen wir 10.000 sind 10 hoch 4, 10.000 sind 10 hoch 4, 10 hoch 4, wie viele Zellteilungen sind es? Bitte? Ne, Moment. Ne. Also, Mathe ist auch keine Kinderfamilie. Also nochmal, wir haben 80-Jährigen, 80 Jahre, mal irgendwas. 100 Tage pro Jahr, sagen wir 300 Tage, also mal 80, 2 Nullen dran, sind 8000, machen wir es 10.000, dann haben wir nur 100 Kinder. 10.000 ist 10 hoch 4, das sind Potenzen, ja, 10 hoch 4 Größenordnung. 10 hoch 4 Tage lebt dieser 80-Jährige, 10 hoch 4 Tage, wie viel Zellteilungen pro Tag? 10 hoch 12. 10 hoch 12 pro Tag, Leute! Ja? 100 Tage, das ist nicht mal ein Jahr, haben Sie sich verdoppelt. Fangen Sie Ihr zweites Leben an. Weil Sie haben 10 hoch 14 Zellen. 10 hoch 12, 10 hoch 12 Teilungen pro Tag. In 100 Tagen, grob gesagt, haben Sie sozusagen alle Zellen regeneriert. Sie fangen ein zweites Leben an. Natürlich ist es nicht so. Manche Zellen teilen sich unglaublich oft. Wo ist das beispielsweise? Unser Blutsystem zum Beispiel, ja, die B- und T-Zellen teilen sich unwahrscheinlich oft. Oder Epithelien, unser Darm,
System ist, ist permanent in Zelltagen begriffen, weil ein Haufen Mist, was sie runterschlucken, ja, kommt da unten an und da muss es immer wieder regeneriert werden. Und Sie sehen dann auch daran, wenn Sie eine pharmazeutische Strategie wählen, die auf Töten aus ist, wie Sie zum Beispiel das machen bei der Zytostatika-Therapie, wenn Sie einen Krebs haben, dann kriegen Sie genau da Probleme. Fallen Ihnen die Haare aus, Ihr Blutbild geht in den Keller. Und sie kriegen das Kotzen, ja. Also, weil ihnen so übel ist, weil ihnen der Darm und so weiter das ganze System kaputt geht. Also das sind phänomenale Zahlen, die man mal gehört haben sollte, die man sich mal merken kann, weil sie nachher unheimlich wichtig. Ich habe 10 auf 11 geschrieben, das kommt auch an, ob sie hier eine 10 haben, ins Auge. Okay, ich möchte an dieser Stelle hier Schluss machen. Wir sehen uns dann nächsten Montag um 9.15 Uhr. Es sei denn, ich schreibe Ihnen eine E-Mail. Danke.